geglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, mit einer Sonderfolge aus dem wunderschönen San Diego. Hallo Stefan.
Hallo Manu. Und das heißt, wenn wir jetzt hier aufnehmen, dann ist bei euch tiefe Nacht.
Ja, genau, genau.
Ihr seid uns nämlich 9 Stunden voraus. Und bei uns ist jetzt gerade so späterer Morgen, wir sind so nach dem 2. Kaffee und haben uns jetzt hier auf eine Terrasse gesetzt. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, dann könnte das die Musik vom Hotel sein oder die Poolanlage unter uns.
Genau, genau, mit Blick auf Palmen und Meer. Also es geht uns nicht schlecht hier,
ja,
muss man sagen.
Ja, wir halten es aus.
Wir halten es aus. Es ist auch, also vielleicht ein bisschen Kontext, wir sind hier an einer nicht nur an einer Theologenkonferenz, sondern an der Konferenz für Theologinnen, Theologen, Religionsphilosophinnen und Philosophen, all interreligiös. Es hat alles hier, natürlich schwerpunktmäßig Christentum, aber es
und man kann schon sagen, es gibt so 2 große Schwerpunkte, oder? Das eine ist die SBL.
Ja.
Da geht es eigentlich so um den Umgang mit heiligen Schriften, biblischen Texten, diese ganzen exegetischen, philologischen Fragen werden da diskutiert.
Ja.
Und dann der Ort, wo wir eher zu Hause sind, das ist die AAR. Da wird wirklich alles Mögliche, also von systematischer über praktische Theologie, über neue Ansätze in religiösen Bewegungen etc. Ja. diskutiert.
Ja. Und wir haben ja letztes Jahr schon eine Sonderfolge gemacht aus dem damals in San Antonio stattfindenden AAR-Meeting. Jetzt hat es uns eben nach San Diego, Kalifornien verschlagen. Ist auch nicht falsch.
Ja.
Und das Ganze, es ist immer ein Erlebnis. Also ich liebe das ja, dieses Nerdige auch ein bisschen. Das sind dann 10.000 Menschen, sind in all diesen Räumen und es finden 50, 60, 70 Veranstaltungen gleichzeitig statt in diesem riesigen Convention Center, in diesen
riesigen Hallen.
Es ist völlig
und diese
absurd.
Diese riesigen Hallen sind so gefühlt auf etwa 15 Grad Temperatur ja. runtergekühlt, oder?
Es ist gestern habe ich mich ja richtig aufgeregt. Also du hast mich da nicht erlebt, weil du warst nicht in derselben Veranstaltung. Ich war mit Andreas los.
Gesehen.
Ich bin sowas von richtig aggressiv geworden, weil ich habe in diesem Ballroom, das war einer von 40 Ballrooms in Größe einer riesigen Turnhalle, also riesige Räume. Und die haben die runtergekühlt. Es war ungelogen. Ich würde schwören, es war nicht über 16 Grad. Es war so kalt. Ich habe durch die Jeans an den Beinen gefroren. Ich habe die Jacke zugemacht und rund um mich herum haben sich Leute in Jacken und Schals eingehüllt. Und das Perverse dabei war, draußen waren 22 Grad. Wunderschönes Wetter. Sonne. Perfekte klimatische Bedingungen. Und das ist einfach, ich liebe ja vieles an Amerika, aber das hat mich gestern sowas von angewidert. Diese Ignoranz. Niemand in Europa würde auf die Idee kommen, bei 22 Grad und Sonnenschein irgendeine Klimaanlage anzumachen und da noch etwas das ist ja perfektes Wetter. Aber nein, man kühlt das runter, dass alle erkältet sind und sich den Arsch abfrieren.
Aber
und
weißt du, Manu, eigentlich ist das ja auch nur fair. Also wenn wir hier schon in San Diego zusammensitzen dürfen und uns theologische Vorträge anhören können, Workshops mitmachen dürfen, dann dürfen wir wenigstens auch ein bisschen mitleiden mit denen, die in der Schweiz geblieben sind und im Moment Schnee haben.
Nee, ja, genau, genau. Wahrscheinlich hat man uns hier den Übergang leichter machen wollen. Genau. Aber
sag mal, was hat dich im Vorfeld, man kriegt da ja immer ein riesiges Programm, also wenn man das ausdrucken würde, es wäre ein richtig dickes Buch,
es A4. Ist, ja, du kannst das auch
wir
abholen.
Wir haben das als App runtergeladen. Was hat dich besonders interessiert? Was hast du dir gesagt, das muss ich unbedingt hören und sehen und treffen?
Ja, also die Auswahl fällt mir immer schwer und es ist wirklich ein Telefonbuch. Also man kann das auch ausgedruckt beziehen. Es ist ein Telefonbuchgröße, ein Programm. Ich habe natürlich so bei meinen Homies, das sind diese Open and Relational Theologies, Leute, die ProzesstheologInnen und die ganzen offenen Theisten und so, da wollte ich unbedingt dabei sein. Und da sind ja auch Freunde von mir, die ich aus den USA von früher auch kenne. Catherine Keller war da zugegen. Thomas Ord ist ein guter Freund seit vielen Jahren und der hat hier eine Panel-Session geleitet zu seinem neuesten Buch. Und da wusste ich, da muss ich unbedingt dabei sein. Und sonst lasse ich mich dann irgendwie so ziehen durch dieses Programm und da kommt, irgend poppt etwas auf über, keine Ahnung, über Animal Sacrifice oder über you name it. Also es gibt ja die verrücktesten Geschichten. Ich habe die letzten Jahre auch immer wieder so diese Superheldenveranstaltungen besucht, so irgendwie Batman and Theology, Superman and the New Testament oder was auch immer.
Meistens die passenden T-Shirts dabei dafür.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, was uns ja beiden aufgefallen ist, ist, wie spezialisiert diese unterschiedlichen Papers schon nur betitelt sind. Also da geht es dann nicht mehr um Theologie als Option für die Armen, sondern für die weiblichen Armen in einem bestimmten Westteil eines Landes vor dem Hintergrund einer bestimmten Erfahrung. Das sind wirklich ausdifferenzierteste Titel.
Ja.
Und deswegen denke ich auch, haben wir einen ganz guten Einstand gehabt mit dem ersten so wirklich jetzt thematischen Hauptpanel, das wir besucht haben, was jetzt nicht ein Workshop war. Und da waren wir ja bei Hanna Reichel im Panel. Das ist eine systematische Theologin aus Princeton, ein ganz heller Kopf, die immer wieder mit überraschenden Ideen kommt. Und sie hat auch dieses Mal wieder eine neue Idee präsentiert. Und zwar ist das so eine Verbindung aus Design Thinking und dem Konzept von Affordances. Und das Ganze kennt man ja eher eigentlich so aus dem Bereich Real Estate, oder? Also Immobilienmanagement, Verwaltung und Immobilienverkauf auch.
Ja. Ja, ich muss dir ehrlich sagen, wir haben ja dann danach auch noch viel darüber diskutiert, weil das doch auch irgendwie interessant war und uns auch gepackt hat. Und gleichzeitig habe ich irgendwie den Anfang der Veranstaltung ein bisschen verpennt. Ich habe da noch ein paar E-Mails beantwortet und habe die erste Viertelstunde, in der das Konzept irgendwie so grob erklärt wurde, habe ich verpasst und dann 2 Stunden lang versucht, irgendwie einzuholen und einzufangen, was ist jetzt damit gemeint. Und übrigens, nur um das noch kurz vorauszuschicken, wir nehmen euch jetzt einfach ein bisschen mit in Eindrücke, die wir mitgenommen haben aus der bisherigen Konferenz und wollen euch ein bisschen mit eintauchen lassen in diese ganzen Fragen, die da diskutiert werden und hoffen, das ist auch spannend für euch, die ihr jetzt nicht in Kalifornien vor Ort mit dabei seid.
Genau, wir machen eine kleine Reise durch die Theologie, die wir bis jetzt erlebt haben. Wir sind jetzt so ziemlich in der Mitte der ganzen Tagung und ja, aber Ich nehme das jetzt mal zum Anlass, Manu, dass du da noch E-Mails beantwortet hast, dass ich ganz kurz diesen Kerngedanken von Hanna Reichel versuche zusammenzufassen.
Ja, genau. Sehr gerne.
Dieses konzeptionelle Design quasi, das sie da aufgreift und die Affordances, man denkt so etwas wie Angebote, die du nutzen kannst, Nutzungsangebote vielleicht, Gelegenheiten, die geschaffen werden durch ein bestimmtes Design, durch eine bestimmte Umgebung und Lebenswelt, die versucht sie so aufeinander zu beziehen, dass sie damit eine Kritik der ganzen bisherigen, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich schon auch sehr deutschsprachigen, sehr männlichen Theologie unternimmt und sagt, hey, Jungs, ihr habt systematische Theologie oft als etwas dargestellt, was total neutral, standpunktlos, rational und universell ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Eigentlich habt ihr dahinter ja immer eure eigene Machtgeschichte einfach universalisiert und perpetuiert. Und das wird dann sichtbar, wenn diese ganzen Gedankengebäude auf kritische Theorien wie Feminismus, Postcolonial Studies, Queer Theology etc. treffen.
Auch Befreiungstheologie schon. Gell?
Natürlich, ja. Befreiungstheologie, die dann anzeigen, dass diese systematische Theologie eigentlich selbst immer einem bestimmten Kontext unterliegt. Und da kommt ein starker Konstruktivismus rein, wo Hanna sagen würde, ja, ihr bezieht euch natürlich immer auf eine Tradition, aber ihr macht es in einem bestimmten Kontext und versucht für diesen Kontext bestimmte Probleme zu lösen oder bestimmte Angebote zu machen. Das ist vielleicht so der Kerngedanke dahinter, wenn man das so verkürzen kann.
Ja, das ist immer noch sehr komplex oder sehr Meta irgendwie.
Also
ja,
ich meine, das Ganze war Meta, das hat sie auch gesagt, aber vielleicht hilft dir das Bild, dass wir sagen, wie ein Architekt ein Gebäude zeichnet und aufbaut und du jetzt durch diese Räume hindurch gehst, so gibt es auch in der Theologie geistige Räume und Konzepte, die dann das Leben und Denken von Menschen, von gläubigen Menschen strukturieren.
Ja.
Und da geht es jetzt quasi drum, wie schaffen wir durch Theologie gute Lebensräume, gute Lebensumgebungen. Das ist so, ja, vielleicht jetzt etwas weniger abstrakt.
Ja, und ich glaube, das kritische Moment liegt auch darin, dass sie versucht aufzuzeigen, dass in bisherigen theologischen Unternehmungen, in bisherigen auch systematischen Theologien, bei den ganzen großen klingenden Namen, dass eben nicht alle Menschen sich gleichwohl gefühlt haben in diesen Denkräumen, die durch diese Theologien öffnet werden. Und dass nicht alle sich gleich ermächtigt und gewertschätzt und abgeholt gefühlt haben, sondern dass quasi eine Theologie, ein theologisches System, ging es sehr stark um systematische Theologie, dass so ein theologisches System, dass das eigentlich bestimmten Menschen so richtig Platz gibt zum Atmen, sich auszubreiten, dass es sie ermutigt, irgendwie ihre Potenziale auszuschöpfen und so weiter. Und dass andere Menschen darin aber irgendwie zerquetscht werden oder nicht gleich Raum bekommen und so. Also das ist das kritische Moment dann drin, dass sie sagt, Leute, lass uns nicht so tun, als ob wir einfach in der systematischen Theologie quasi einfach universale Theologie für alle Menschen entwerfen und eigentlich könnten alle sich darin wohl und zu Hause fühlen, sondern das sind oft sehr eben doch dann sehr kontextuelle Theologien.
Und das ist natürlich total spannend, weil das ja auch einen anderen Wahrheitsbegriff mitsetzt, oder? Also die Frage ist jetzt nicht, ist das Gottes Wort entsprechend, was wir jetzt hier aussagen mit einer bestimmten Dogmatik? Sondern die Frage ist eher, kann das so an die Tradition anschließen, dass für Menschen positive Lebensräume entstehen? Also können wir positive Handlungen ermöglichen und fördern durch eine bestimmte Art von Theologie für bestimmte Menschen in einem bestimmten Kontext? Also es ist ein sehr funktionaler Theologiebegriff, der damit schwingt und weniger so ein essentialistischer, der jetzt so auf eine platonische Wahrheit oder sowas abzielt.
Ja, also es geht quasi darum, Theologie soll Menschen etwas bringen, es soll Menschen befähigen, es soll etwas in der Praxis, im Handeln freisetzen. Theologie muss quasi den Menschen dienen, und wenn sie das nicht mehr tut oder wenn sie nur noch bestimmten Menschen dient, dann ist der Grund gegeben, Anlass zur Kritik und zur Revision der Theologie.
Genau. Und die kann sich jetzt messen, ist sie realitätsnah, also trifft sie die Lebenswelt bestimmter Menschen und kann sie beobachten, dass sie die Lebenswelt von bestimmten Menschen und nicht von allen Menschen trifft. Das wäre quasi das ethische Anliegen, was sich damit verbindet. Und dann halt ganz konkret, ist sie praktisch nutzbar? Also verändert diese Theologie etwas im Leben von Menschen? Kann sie sie empowern, befähigen, motivieren, etwas positiv zu gestalten und in Gang zu bringen? Und wir haben ja dann danach ganz witzige, unterschiedliche Panels besucht zu auch sehr, sehr verschiedenen Themen, die da aber immer ganz, ganz kontextuell behandelt werden.
Ja.
Also zum Beispiel zu Religion und Sexualität haben wir einerseits etwas gehört, was jetzt wirklich klar so in diesem Raum, ich sage jetzt mal Ostküste, Nordamerika seinen Ort hat, wo es wirklich so um diesen Gender Gap etc. ging. Dann haben wir etwas gehört aus Ruanda zum Beispiel. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Kontexte, die dann in einem solchen Panel aufeinandertreffen.
Mhm.
Und da vielleicht nur mal so als kleines Beispiel, Beck Henriksen, das ist eine Religionswissenschaftlerin, die hat da ein Paper präsentiert, das wirklich ganz spannend war. Da ging es quasi darum, wie leben eigentlich queere Personen in Ruanda? Und welche Auswirkung hat dieses System in Ruanda, das ja tief religiös geprägt ist, tief christlich geprägt ist? Ich wusste es gar nicht, aber Rick Warren, wir haben ja mal ein Buch von dem besprochen, spielt da eine ganz wichtige Rolle und hat da wirklich auch die Regierung beraten, mit queeren Personen umgehen soll. Und auf jeden Fall haben wir in Ruanda ein System, in dem queere Menschen nicht wirklich staatlich verfolgt werden, nicht durch Gesetz unterdrückt werden, oder mindestens nicht offiziell, aber sie werden in eine Unsichtbarkeit gedrängt, indem sie geächtet werden, indem Homosexualität zum Beispiel etwas total Verpöntes ist, was man nicht offen ausdrückt. Und diese Beck Henriksen hat dann gesagt, na ja, jetzt müssen wir uns halt überlegen, ist diese queere Politik der Unsichtbarkeit, ist es etwas, was wir kritisieren müssen, was einfach eine Vorstufe ist zu unserem westlichen Modell, oder ist das vielleicht ein eigener gangbarer Weg? Und sie hat dann ganz klar Position bezogen, dass sie gesagt hat, ja, also diese Unsichtbarkeit hat eigentlich ein eigenes politisches Potenzial und wir sollten das wertschätzen und jetzt nicht in so einer westlich-hegemonialen Manier daherkommen und das kritisieren, weil das ist sehr funktional für diese Gesellschaft und für die queeren Menschen, die darin leben.
Ja, also und der springende Punkt hier ist wieder, dass sie aus einer... Ist sie selbst von Ruanda oder?
Nein, aber sie hat dort gelebt und geforscht.
Okay. Also, dass sie quasi aus einer Perspektive in einem anderen Kulturraum, in anderen auch Selbstverständlichkeiten und gesellschaftlichen Gepflogenheiten, dass sie daran erinnert, dass eben jetzt auch an diesem spezifischen Beispiel, das in die Sexualethik fällt, dass jetzt nicht westliche Theologie einfach eine Ethik entwerfen kann, die dann für alle verpflichtend sein muss und die quasi selbstverständlich einfach so, dass die Zielvorstellung ist, die eigentlich Menschen auf der ganzen Welt verfolgen sollen und überall, wo man dieser Zielvorstellung noch nicht entspricht, da ist man quasi halt einfach noch rückständig und hat noch viel aufzuholen und sie sagt, nee, man kann das auch anders stricken.
Ja, und da habe ich schon gemerkt, dass ich wirklich damit kämpfe, oder? Ich habe kein Problem mit Hannah Reichel, die diese Kontextualisierung theoretisch denkt.
Ja.
Da finde ich, ja genau, das leuchtet ein, Konstruktivismus ist cool und so. Aber hier geht es jetzt gar nicht nur um eine religiöse Idee, also ob queere Menschen sichtbar oder unsichtbar bleiben sollen, sondern damit verbindet sich ja eigentlich so ein Kerngedanke einer liberalen Intuition über eine Gesellschaft und einen Staat. Wo ich schon merke, dass ich wirklich meine Struggles habe damit, jetzt einfach zu sagen, naja, dann machen die das halt so. Weil ich tatsächlich diesen liberalen Weg, diese liberale Gesellschaft nicht als eine mögliche Alternative unter vielen sehe, sondern tatsächlich etwas, wo ich mir auch wirklich wünsche und wo ich mich verbunden fühle damit, dass ich das wünsche, dass letztendlich die Welt auf sowas zusteuert. Das, das merke ich, also das kann ich dann, ja.
Aber das ist ja schon ein guter Punkt, wenn man sich das zugesteht. Und das geht mir ja grundsätzlich nicht anders. Ich teile ja diese Intuition, aber ich finde das schon hilfreich, wenn man sich bewusst macht, dass das, was man selbst an, du hast jetzt von liberalen Intuitionen gesprochen, dass man selbst an Haltungen und Intuitionen ausgebildet hat und das hat ja auch für einem selbst eine Überzeugungskraft, dass das sich nicht einfach völlig von selbst versteht, sondern dass man vielleicht an solchen Menschen auch länger zuhören muss, um sie zu verstehen und nicht einfach von vornherein, die fallen jetzt nicht, die teilen jetzt irgendwie nicht meine Intuition oder fallen nicht ins selbe Raster und deshalb komme ich jetzt gerade mit einem missionarischen Sendungsbewusstsein und versuche ihnen meine westlich, modern, prämodern, spätmodern geprägten Werte aufzudrängen, ohne genügend zuzuhören, wo die Leute eigentlich herkommen und was sich für sie auch bewährt hat irgendwo.
Das war auch ganz spannend in diesem Transhumanismus-Panel, wo wir waren, mit dieser Doktorandin Emmanuel Blessing, heißt sie. Die hat ja dort gesagt, naja, also immer wenn ihr über Transhumanismus und Human Enhancement nachdenkt, dann macht ihr das eigentlich auf der Grundlage einer ganz bestimmten westlichen Anthropologie, nämlich ein sehr biologisches, wissenschaftliches, technisches Wesen von einem Menschen setzt ihr da voraus. Auch ein Wesen, das gar nicht verbunden ist mit anderen, sondern ein total individualistisches Ego-Ding. Und sagt dann, na ja, aber eigentlich hätten wir da eine Chance, aus Afrika und afrikanischen Stammeskulturen zu lernen, die ein total anderes Menschenbild bringt, das viel holistischer und relationaler gedacht wird. Mhm. Und dann müsste man nochmal denken, na ja, was wäre denn jetzt zum Beispiel ein biomoralisches Enhancement, was die Menschheit wirklich voranbringt, was eine Gruppe wirklich voranbringt und bereichert?
Ja, aber also ich bin ja da immer sehr hin und her gerissen, weil einerseits finde ich das wichtig, diese Kontextualisierung, auch diese Selbstsituierung, dass man sich bewusst macht, von welchem Ort her, als welcher Mensch man Theologie treibt. Und wenn es etwas gibt, was auch die neueren theologischen Bewegungen der letzten, lass mich sagen, 50 Jahre, feministische Theologie, Befreiungstheologie, queere Theologie und so weiter, wenn es etwas gibt, was sie wirklich der Theologie insgesamt ins Stammbuch geschrieben haben, diese Bewegungen, dann ist es genau das, dass man sich bewusst macht, wir machen nicht einfach Theologie, Punkt, so, sondern wir machen immer standortbezogene Theologie. Es kommt immer aus einem bestimmten Mindset, aus einem bestimmten Milieu, mit bestimmten Rationalitäten. Ja. Und es ist gesund und auch notwendig und bescheiden, wenn man sich das zugesteht und eigentlich auch offenlegt, von wo aus man Theologie treibt. Und das, ich finde, diesen Blindspot oder diese ungerechtfertigte Selbstverständlichkeit einmal anzuprangern und zu sagen, Leute, die ganzen Großen, die man ja heute noch in Doktorarbeiten rauf und runter zitiert und diskutiert, von Barth über Moltmann über Pannenberg und so weiter, die haben halt nicht einfach Theologie Punkt gemacht, sondern die haben auch europäische Theologie, männliche Theologie, weiße Theologie gemacht und so weiter. Und sich das, damit sind sie ja nicht von vornherein dann einfach nicht mehr ernst zu nehmen, aber sich das bewusst zu machen, ich finde das wichtig und richtig.
Ja.
Und gleichzeitig, Stefan, ich find's halt immer noch sehr geil, diese Sachfragen zu diskutieren, ja, und über diese Dinge zu streiten und nicht alles irgendwie so aufzulösen in eine bubble-spezifische Theologie, ja, die man da, also,
ja, ja, ich finde das ein ganz wesentlicher Punkt und man kann den jetzt auf zwei Arten weiterziehen, was du da sagst. Das eine ist das, was wir gestern schon diskutiert hatten, direkt nach diesem Panel, ist ja die Frage, naja, aber so eine Idee wie Transhumanismus und Human Enhancement, ist das etwas, was jetzt überhaupt auf diesem, so wie es jetzt Emmanuel Blessing vorgestellt hat, afrikanisch geprägten Menschenbild und Sozialbild entstehen könnte? Oder hat das nicht schon ganz bestimmte westliche Denkvoraussetzungen, die quasi wie ein Sprachspiel bilden, in dem diese Idee überhaupt funktioniert? Also wäre jetzt, ich weiß nicht, ob das so ist, aber könnte ja eine These sein, dass man sagt, naja, vielleicht kommt man mit so einer afrikanisch geprägten Ubuntu gemeinsam Verbundenheitstheologie eher auf die Idee, sich zu fragen, wie machen wir eigentlich Community Building? Wie entwickeln wir eine Gemeinschaft weiter? Ohne, dass man jetzt sagen müsste, na ja, das muss jetzt alles auch noch ins Konzept von Transhumanismus und Human Enhancement aufgenommen werden. Es könnte ja etwas anderes sein in einem anderen Sprachspiel, was da auch eine Bereicherung bringt. Das wäre die eine Art.
Ja.
Die eine Lesart, da habe ich große Sympathien für. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist noch mal radikaler. Nämlich so die Idee, dass du sagst, ja, aber hey, das Christentum ist doch nicht etwas, was ich jetzt einfach partikular an irgendeine besondere Gruppe in irgendeiner besonderen Lebenswelt richtet, sondern das ist doch eigentlich die frohe Botschaft für alle Menschen zu allen Zeiten.
Ja.
Und die wird dann natürlich kontextualisiert rübergebracht, aber eigentlich gibt's diese Botschaft und daran müssen wir jetzt nicht ständig wieder rütteln.
Nein, so würde ich, also so würde ich es nicht sagen. Daran müssen wir nicht ständig wieder rütteln. Es ist ja für mich die bleibende Aufgabe der Theologie, ihre eigene Botschaft, die christliche Botschaft, neu zu entdecken und zur Sprache zu bringen. Durchaus auch kontextuell. Aber ich finde, es geht mir halt dann doch auch um Wahrheit. Weißt du, es geht mir doch auch darum, dass das Christentum von Anfang an als eine Bewegung, das ist ja der entscheidende Move auch gewesen, der sich bei Jesus schon vorzeichnet und dann bei Paulus zum Durchbruch kommt, diese Universalisierung der Botschaft, dass man den Reich Gottes Gedanken für alle Völker, das ist der quasi der sogenannte Sendungsmissionsauftrag oder Sendungsbefehl und so, da wird quasi eine es ist halt nicht nur eine Nachricht im Sinne einer Information, es ist die Botschaft einer Person, wird quasi um den Globus geschickt. Und dem nachzudenken und nachzuspüren und zu fragen, wie bringen wir das heute zur Sprache, das ist für mich die Aufgabe der Theologie auch. Und das.
Aber eben, also nur um nochmal diesen Punkt deutlich zu machen, du würdest sagen, es gibt diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, und das kommt jetzt in ganz unterschiedlichen Kontexten auch auf unterschiedliche Art und Weise zur Sprache, so dass es in diesen Kontexten befreiend wirkt und verstanden werden kann, aber es entsteht nicht in diesen Kontexten.
Das finde ich schwierig zu entscheiden, weil was heißt es gibt, ich denke, Wahrheit, die christliche Wahrheit, ganz entschieden personal. Für mich ist die Wahrheit des Christentums und die Botschaft des Christentums ist eine Person und die Person von Jesus Christus und die, was sie ausmacht und auch heute noch ausmacht, ist die Gegenwart dieser Person unter denen, die über sie auch nachdenken. Also ich würde das nicht sagen,
gerade diese Person,
sie, weißt du, im Sinne einer platonischen Wahrheit, die irgendwo in den Sternen hängt und die man
das
jetzt
nicht.
Das so würde ich das nicht sagen, aber ich würde sagen, die erschließt sich, diese Wahrheit erschließt sich immer neu, durchaus in den Gemeinschaften und Kontexten, in denen über Gott nachgedacht wird und so weiter. Das würde ich schon sagen, aber es ich würde halt doch, für mich ist Theologie halt dann doch auch eine Beschäftigung mit den Sachfragen, die sich daraus auch ergeben, weißt du?
Und nee, aber ich glaube, das würden ja die Leute gar nicht bestreiten, die jetzt sehr stark kontextuell oder konstruktivistisch denken, dass sich Theologie damit auseinandersetzt und beschäftigt. Die würden ja nur sagen, naja, es gibt diese Botschaft gar nicht außerhalb dieser bestimmten Kontexte. Ja. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, dass es aber sowas gibt wie eine Wahrheit oder einen Wahrheitsanspruch der Theologie, dann würden die wahrscheinlich, sag jetzt mal so, in einer Radikalform vielleicht sagen, naja, das ist halt ein bestimmtes Denken weißer Männer zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert.
Ja, ja. Vielleicht hat es auch, weißt du, ich finde, diese Selbstbescheidung ist mir ja eigentlich sehr wichtig in der Theologie. Und ich finde das auch hilfreich. Und das ist auch der Stachel, der eben durch feministische und queere und so weiter Theologien zu Recht auch gesetzt wird.
Nur ganz kurz. Hannah Reichel bietet da einen interessanten Begriff an. Das, was du Stachel nennst, das nennt sie die Sündhaftigkeit der Theologie, die anerkannt werden muss. Also, dass auch die Theologie selbst zur gefallenen Welt gehört, die da epistemisch vielleicht etwas zurückhaltender sein muss, wenn es um Wahrheit geht.
Ja, ja. Und das ist mir sehr sympathisch eigentlich. Das finde ich, ich habe überhaupt keine Träume davon, zurückzugehen zu einer Theologie, in der irgendwie ein paar alte weiße Männer die Wahrheit setzen und ein Heer von Doktoranden beschäftigen, die ihnen dann nachdenken und so. Das ist nicht meine Vorstellung von Theologie. Ich finde diese Bescheidung finde ich wichtig, aber ich kann es gar nicht so richtig ausformulieren. Ich habe einfach, weißt du, ich lese dieses Programm und dann lese ich die Titel dieser Veranstaltungen und dann heißt es irgendwie Rechtfertigung bei Bonhoeffer und ich denke, ach spannend, irgendwie ein neuer Zugang zu Bonhoeffer und dann kommt irgendwie aus einer
queer-feministischen Perspektive im Süden von Uganda.
Genau, dann kommt wirklich...
Das war jetzt also, ein erfundener Titel, aber der könnte wirklich genauso im Programm stehen.
Also absolut, zum Teil, ich meine, wir haben ja wirklich zum Teil uns auch das Lachen nicht verkneifen können bei gewissen Titelformulierungen, die so super spezifisch, die Unterbubble der Unterbubble, und dann wird es noch, dann wird quasi für irgendwie lesbische Chinesinnen in der Landbevölkerung, und dann, also es wird eingezoomt und quasi die Menge der betroffenen Personen und die Rationalität und die Gemeinschaft, die dann angesprochen wird, ist so klein, dass ich denke, ja.
Ja, aber das scheint ja nochmal was anderes zu sein. Also da würde ich sagen, haben wir sowas wie einen Paradigmenwechsel, dass wir von Wahrheit vielleicht zu Richtigkeit geswitcht haben. Mhm. Also das, was man aussagen möchte theologisch, muss richtig sein. Und damit es richtig ist, muss es einem bestimmten Kontext zu einer bestimmten Zeit und einer ganz konkreten Gruppe angemessen sein. Also es wäre dann die Richtigkeit. Und ich glaube, das wird hier tatsächlich so wie zu einer ethischen Klammer, die um alles herum schon mal aufgebaut wird, bevor man überhaupt über Gott und Theologie oder den Menschen sprechen darf, oder? Ich glaube, das ist das eine. Das andere wäre jetzt aber wirklich nochmal systematisch auch eine spannende Frage. Also du sagst, es geht um Wahrheit. Und jetzt könnten wir ja sagen, du hast das Panel besucht zum offenen Thesen.
Ja.
Das ist ein Thema, das dich mega umtreibt, und korrigier mich, aber ich würde mal so sagen, ganz vereinfacht geht es um die Frage, ist Gott eigentlich derjenige, der alles so herrlich regiert? Eigentlich ist das Ende der Welt, das Reich Gottes, das kommen wird, das ist schon gesetzt, das ist schon klar, dass es kommen wird. Es gibt auch einen gewissen Determinismus, und der Mensch kann da eine Rolle spielen, indem er vielleicht ein bisschen etwas unterstützt oder nicht, aber es hängt nicht von ihm ab letztendlich. Und ein offener Theismus, wozu du auch deine Diss geschrieben hast, wozu das Panel ist, da sagen wir, naja, also Gott ist noch nicht am Ziel, und wie das ausgeht, das steht noch nicht wirklich fest. Mhm. Also da ist noch ganz viel möglich, und wir haben da drin auch eine Aufgabe im Gebet, in dem, was wir tun, etc.
Ja.
Oder? Und da könnte man ja jetzt sagen, ja, also entweder ist es A, nämlich determiniert und klar, oder es ist B, noch offen und umkämpft, aber es kann nicht beides sein.
Mhm. Ja.
Und da würde jetzt genau jemand, der eher konstruktivistisch denkt wie ich, sagen, naja, doch, das kann schon sein, dass es beides ist. Vielleicht für jemanden, der in einer großen existenziellen Not ist, zeigt sich Gott dann als einer, der alles im Griff hat. Und das kann eine ganz, ganz wichtige Hoffnung sein, die selbst wieder ins Handeln führt.
Mhm.
Also wenn du in einer Gefängniszelle sitzt, wo du nichts mehr machen kannst außer beten, dann kann das ein ganz starkes Motiv sein, zu glauben, dass eigentlich schon alles entschieden ist und du zu dieser Welt gehörst, die kommt.
Ja.
Wenn du ein fauler Sack bist, der zu Hause sitzt, kann es ein guter Arschtritt sein, mal zu hören, hey, da ist noch gar nicht alles entschieden, es gibt viel zu tun.
Ja, ich finde das ein gutes Beispiel, weil es vielleicht deutlich macht, was mir auch vorhin wichtig war. Deine Ausführungen jetzt zum Schluss, die würden ja zielen auf einen rein funktionalen Begriff von Theologie. Also Theologie muss genau quasi etwas bringen, das muss etwas machen mit den Menschen, das muss irgendwie Handlungsräume eröffnen. Und da kann man sagen, ja, da können verschiedene Leute, können das ganz verschieden erleben. Und das würde ich natürlich überhaupt nicht bestreiten. Ich kenne Leute, die zum Beispiel mit einem ganz streng deterministischen Gottesbild, in dem Gott alles im Griff hat und ihm nichts entgleitet, die das als unheimlich tröstend erfahren haben in den größten Krisen ihres Lebens. Und das würde ich Ihnen auch nicht abstreiten wollen, aber dass Sie das so erfahren haben, würde ich Ihnen nicht abstreiten, aber für mich ist damit die Frage der Wahrheit halt noch nicht berührt, und ich finde deine, wie du es am Anfang aufgesetzt hast jetzt vorhin, das fand ich treffend, weil mich dann doch die Wahrheitsfrage umtreibt. Wie ist Allmacht zu denken, die Allmacht Gottes zu denken? Nicht nur im Sinne von, wie wirkt die Allmacht Gottes? Welches Konzept der Allmacht Gottes wirkt besonders ermächtigend auf den Menschen, wirkt besonders befreiend? Welches wirkt vielleicht sogar pathologisierend und so weiter? Sondern auch zu fragen, ja, wie ist Gott wirklich?
Ja, ja, aber das ist halt so eine Frage, die ist mir wie zu groß. Also weißt du, wie ist Gott wirklich? Und dann würden wir ja in der christlichen Theologie sofort sagen, na ja, also wie Gott wirklich ist, das hat Gott gezeigt in Jesus Christus.
Ja, genau.
Ja. Und dann merken wir ja aber schon, ja, also dieser Jesus Christus ist ja offen für jede Art von Projektion.
Genau.
Also man kann wahnsinnig viel machen mit diesem Jesus Christus.
Absolut, ja. Und ich würde das auch nicht behaupten, dass die Dinge dann einfach klar sind, sondern das ist für mich eben die Aufgabe und die Herausforderung von Theologie, genau da in einem gemeinsamen Streit, in gemeinsamen Suchbewegungen und so.
Ja, aber das finde ich jetzt ganz wichtig, dass du sagst, in gemeinsamen Suchbewegungen. Und da bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass wir immer um Wahrheit ringen müssen. Aber immer unter der Voraussetzung, dass wir sie nicht haben werden. Also, dass die Wahrheit nicht unsere Sache ist. Also, dass wir nicht Gott einfach erkennen werden und sagen können, okay, so ist er eigentlich wirklich oder so ist sie wirklich.
Ja.
Ich glaube, dass das wie vor der ganzen Klammer, die dann kommt, stehen muss.
Aber,
und das würdest du ja mitgehen, oder?
Da würde ich absolut mitgehen, ja.
Genau. Und jetzt ist aber die Frage, ja, was heißt das jetzt in Gemeinschaft darum ringen? Ist das, ich spitze es jetzt mal zu. Ist das die theologische Fakultät, die das tut? Ist das die AAR? Ist das ein ganzes Theologienetzwerk, das sich um die Welt spannt? Und da würde ich etwas skeptisch sein, weil ich das ehrlich gesagt dort nicht so sehe, dieses Ringen, sondern dort sehe ich eher diese Bemühung, keine falschen Sachen zu sagen. Richtiges zu sagen, Angemessenes zu sagen. Hingegen in kirchlichen Gemeinschaften, in Hauskreisen, in Gebetsgruppen, in Kontexten, wo Menschen gemeinsam ihren Glauben leben, da würde ich sagen, ja, da findet genau dieses Ringen statt, an konkreten Problemen aber immer. Also, wie denkt jemand über die Güte Gottes, der jetzt sein Kind verloren hat zum Beispiel? Das ist das, was mich interessiert. Und wie das in einer Gemeinschaft aufgefangen und integriert und vielleicht sogar, ich meine jetzt nicht geheilt, aber irgendwo lebbar gemacht werden kann und was lernen Menschen dort über sich und Gott?
Ja.
Das ist das, wo ich Wahrheit interessant finde, Wahrheit als etwas, das sich bewährt in einem bestimmten Kontext einer Gemeinschaft. So.
Ja, aber da das finde ich sogar ein sehr wichtiger Einwurf, auch dieses Plädoyer dafür, dass Theologie und Nachdenken über Gott und die Wahrheit ganz sicher nicht den Akademien und theologischen Fakultäten vorbehalten ist, sondern im Gegenteil, dass solche universitären Einrichtungen mindestens die Gefahr haben oder eine Tendenz haben zu einer Eigendynamik und einer Selbstbeschäftigung, die dann wirklich auch, Entschuldigung für den Ausdruck, in eine Hirnwichserei münden kann, wo man eigentlich nur noch sich gegenseitig zitiert und wo man sich an Fragen abarbeitet, die überhaupt gar kein Mensch je, die keinen Menschen je nachts wachgehalten haben und auch kaum jemandem etwas bringen. Und da finde ich dann wieder, um die Brücke zu schlagen zu Hannah Reichl und diesem
Design
Panel,
Thinking und den Affordances.
Da finde ich dann wieder diese Rückfrage eben hilfreich zu sagen, okay, jetzt haben wir hier einen theologischen Diskurs, jetzt haben wir hier ein theologisches System. Ja, welche Lebensräume eröffnet das? Wie finden sich Menschen in der Welt zurecht mit dieser Theologie? Ja. Und wenn man sagen muss, ja, überhaupt nicht, oder dann ist diese Verbindung zum Leben, und du hast jetzt auch die Verbindung zur Kirche und zur Gemeinde und zu den Vergemeinschaftungsformen.
Die halte ich aber für ganz, ganz entscheidend.
Ja, dann ist die verloren gegangen. Und die Frage, die man eigentlich auch stellen könnte, ist, wo und an welchen Stellen geschieht eigentlich dieser Rückfluss von Christentum, von Gemeinschaft, von Hauskreisen, von Seelsorgern, Seelsorgerinnen und so weiter. Wo findet der Rückfluss dieser Gedanken in die theologische, in die akademische Diskussion statt?
Ja, und da erlebe ich jetzt aber tatsächlich so den englischsprachigen Raum als sehr viel offener.
Ja.
Also es ist total üblich, dass man hier mit einer Anekdote beginnt, die erklärt, warum hat mich dieses Thema überhaupt interessiert. Ja. Also was ist eigentlich passiert in meinem Leben oder im Leben von jemandem, den ich kenne,
ja,
damit ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe.
Ja.
Und das ist doch das Faszinierende, was ich immer wieder merke, wenn es um Theologie geht. Also man kann jetzt natürlich ein totales Zerrbild zeichnen eines offenen Theisten.
Ja.
Und dann quasi sagen, ja, also das ist ja dann ein lustiger Gottesbegriff, das ist ja nichts anderes als Evolution, oder?
Ja.
Und man könnte den Deterministen als Holzkopf darstellen und sagen, naja, der lebt, als ob er eine Marionette wäre,
ja,
aber verhält sich dann gar nicht so, haha. Aber sobald die beiden wirklich miteinander sprechen würden, würden sie wahrscheinlich merken, dass beide ganz, ganz wichtige Anliegen haben, die die jeweils andere Person auch verstehen kann. Und ich glaube, ja, dieses Verstehen können hat sehr viel weniger, weißt du, mit einer bestimmten wissenschaftlich abgesicherten Hermeneutik zu tun und sehr viel mehr mit Empathie.
Ja.
Also sich quasi zu unterstellen, ich glaube, dass das, was du sagst, irgendwo eine Grundlage hat in deinem Leben, weil es dort relevant ist, weil du etwas erlebt hast oder etwas hoffst. Und ich glaube, auf dieser Ebene können wir uns immer sehr rasch miteinander verständigen und auch uns quasi unsere Götter zeigen und uns dran freuen.
Ja, zumindest helfen solche Überlegungen, sich in das Denken und die Vorstellungen anderer hineinzuversetzen und zu fragen, ja, was eben nicht nur so, wie sieht denn dein Gott aus, sondern auch, warum ist es dir wichtig, dass Gott diese Eigenschaften, warum hat dich das überzeugt, warum trägt das etwas aus für deinen Glauben und deine Spiritualität und deine Art, wie du hoffst und wie du trauerst und wie du betest und so weiter. Das finde ich schon wichtig. Und gleichzeitig würde ich auch da wieder sagen, du hast jetzt auf dieser Klammer bestanden und ich würde dann wiederum auch darauf bestehen, für mich geht Theologie halt nicht darin auf. Also ich sage jetzt mal, wenn einer sagt, ich stelle mir Gott als eine gigantische Erdbeere vor, die irgendwie in mir dann aufpoppt und mir gute Gefühle schenkt und whatever. Einfach was auch immer man sich jetzt ausdenkt. Es gibt ja auch das Spaghetti-Monster von Richard Dawkins.
Ja, aber an das glaubt ja keiner wirklich.
Genau,
das ist doch genau
aber würde jetzt jemand daran glauben und sagen, dass das Spaghetti-Monster gibt mir ganz viel Hoffnung, dann würde ich sagen, ja, das freut mich für dich, ich würde dann doch
die
Wahrheitsfrage stellen, weißt du?
Ich verstehe, was du meinst. Ich will es noch einmal ganz, ganz ein bisschen abstrakter machen, dann ganz praktisch zu werden.
Cool.
Also wenn wir Hannah Reichels Idee nehmen, dann hat die eigentlich zwei Deutungsmöglichkeiten, oder? Das eine ist, um jetzt bei diesem Bild der Wohnung und dem Garten und der Nachbarschaft zu bleiben, könnte man Theologie so verstehen, dass man sagt, okay, was ist der Masterplan, um eine ideale Wohnumgebung zu bauen, in der Menschen sich maximal geistlich und spirituell wohlfühlen und die Wahrheit Gottes zum Tragen kommt. Das wäre eine Lesart davon. Eine etwas bescheidenere und von mir favorisierte Lesart wäre zu sagen, ja komm, wir schauen doch den Leuten mal auf den Mund und lernen ihre Wohnungen kennen.
Ja.
Also die führen uns quasi durch ihre Wohnungen und wir lernen da dann schon, welche Affordances sich damit verbinden und warum gewisse Dinge wichtig sind.
Ja.
Warum steht diese Vase dort? Warum haben die einen Steingarten eingerichtet? Oder? Also solche Dinge.
Ja.
Und du hast jetzt vorhin das Bild genommen vom Spaghetti-Monster. Ich musste an meine Großmutter denken, die kurz vor ihrem Tod gesagt hat, sie glaubt, dass sie als Stern vom Himmel auf uns herabschauen wird und mit uns verbunden bleibt.
Mhm.
Jetzt kann ich sagen, naja, das ist so als Aussage etwa gleich absurd wie das Spaghetti-Monster. Aber weil ich sie kenne und weil ich mit ihr ja auch empathisch verbunden bin, weiß ich doch, dass sich darin eine Hoffnung ausdrückt, dass wir verbunden bleiben über diesen nahen Tod, der jetzt bevorsteht, hinaus.
Ja.
Und da kann ich doch dann als christlicher Theologe sagen, okay, das ist eine andere Sprache als das, was ich sonst in meiner Tradition finde. Aber es ist eigentlich ein wunderschönes Bild, um eine Hoffnung auszudrücken, die ich auch teile.
Genau.
Also so meine ich.
Ja.
Und dann wäre es halt diese zweite Art. Also ich schaue mir die Wohnung an, wenn ich eingeladen werde und sage dann nicht, hey, die Vase muss aber darüber und dort, reiß mal die Eckbank raus oder sowas, sondern mehr so mit einer Neugier zu verstehen, wie Gott diesen Raum mit Glaube und Leben füllt, so.
Ja, ja. Ja, voll. Aber du würdest ja dann doch nicht sagen wollen, dass deine Großmutter oder wer auch immer dann tatsächlich zu einem Stern wird, sondern du würdest das dann metaphorisch fassen und sagen, in diesem Bild hat sich eine Hoffnung ausgedrückt.
Ja, und das meine ich aber, weißt du, mit diesem vor der Klammer, dass ich alles eigentlich letztendlich nur metaphorisch verstehen kann.
Ja.
Also ich meine, wir haben uns das so angewöhnt, dass wir von Kreuz und Auferstehung sprechen, als wären das so Dinge, die wir haben.
Ja, ja, ja.
Aber eigentlich sind es Metaphern dafür, dass zum Beispiel die Gerechtigkeit über den Tod siegt, dass Leben von Gott erhalten werden kann und weitergeht, auch dort, wo wir am Ende sind, etc. Mhm. Das sind ja eigentlich alles ganz starke Bilder.
Ja.
Das sind ja nicht Dinge in der Welt.
Ja, ja. Aber der Streit um Wahrheit erledigt sich mit dieser Perspektive auf die Motive und so weiter ja noch nicht automatisch. Also ich sag dir ein Beispiel,
ja,
um das vielleicht kritisch auch deutlich zu machen, wenn jetzt jemand, ich bin schon Menschen begegnet, die zum Beispiel sagen, für meinen Glauben ist es ganz entscheidend, dass Menschen, die diesen Glauben nicht teilen, ewig in die Hölle kommen und
genau.
Und in der Hölle schmoren quasi. Und ich habe schon in gewissen Kreisen Vorträge gehalten, zum Beispiel zu dieser Idee, dass es sein könnte, eben, dass Gott mit allen Menschen ans Ziel kommt, oder dass Menschen zum Beispiel dann nicht in der Hölle schmoren, sondern dass sie diese Annihilationstheorie, dass Menschen ins Nichts zurückfallen, wenn sie Gott konsistent abweisen und so weiter. Also so, ich habe dann versucht zu spielen mit verschiedenen Vorstellungen und dann habe ich Leute kennengelernt, die total aufgebracht waren und denen quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, weil sie sagen, ja, aber Leute, also wenn das nicht stimmt, wenn nicht der Rest der Menschheit verloren geht und warum mache ich das dann alles?
Ja, aber siehst du, das ist doch mega interessant. Das ist doch genau der Sitz im Leben dieses Themas.
Ja, eigentlich, ja, ja. Oder?
Weil, also das, was ich gemeint habe mit vor der Klammer, steht, dass wir Gott nicht in der Hand haben, dass wir ihn nicht definieren können und dass wir ihn nicht handhaben können quasi. Ja. Das meine ich damit. Dann würde ich genau das auch auf diese Frage beziehen und würde dann sagen, nein, also weder kann Manu sich hinstellen und allen das ewige Heil versprechen, noch kann Peter sich hinstellen und allen mit der ewigen Verdammnis drohen, weil sie diesen Gott nicht haben.
Mhm.
Oder also das oder auch jetzt diese ganzen Debatten, die hier am Rande, aber auch immer wieder in Panels laufen, dass man quasi sagt, naja, Gott kann gar keinen Plan haben, sonst wäre Donald Trump nicht gewählt worden.
Ja, ja,
und
ja.
Andere, die sagen, naja, dass Gott einen Plan hat, das hat sich jetzt genau in dieser Wahl gezeigt, oder?
Ja, ja, genau.
Da würde ich einfach sagen, nein, ihr habt vergessen, was vor der Klammer steht. Ihr habt Gott nicht in der Hand. Ihr dürft ihn dafür nicht instrumentalisieren. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige kritische Funktion von Theologie.
Ja. Ja, aber
also da hätte ich dann schon einen harten Wahrheitsanspruch, aber jetzt im Sinn eines logischen Anspruchs, dass ich sagen würde, nach allem, was wir sonst über Gott denken und aussagen, können wir nicht davon ausgehen, dass wir Gottes Größe und Gottes Güte und Gottes Macht und vielleicht auch Gottes Zorn wirklich überschauen und im Blick haben.
Ja, aber es gibt doch noch einen Unterschied zwischen der These, dass wir Gott nie mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen und überhaupt mit unserem Leben einholen können, dass Gott immer so unendlich viel größer und auch nochmal anders ist, als wir in uns denken, dass wir quasi um jede Aussage, die wir über Gott machen, eigentlich diese fette Klammer machen müssen. Ich treffe diese Aussage als ein Mensch, der nicht aus seiner Haut kann.
Ich spreche nur in Analogie.
Ja, genau, das ist das eine. Das andere wäre dann eine sehr viel steilere These, wenn man sagen würde, wir können über Gott eigentlich überhaupt nichts wissen. Und alles, was wir sagen hier, ist quasi per Definition falsch, weil wir über Gott gar keine treffende Aussage machen können. Das wäre ja dann sogar so zugespitzt, wäre es ja sogar selbst widersprüchlich, weil das ja auch eine Aussage über Gott und seine Erkennbarkeit
ist. Ja, aber das wäre ja nicht die Aussage, die ich machen möchte. Ich meine wirklich die erste Aussage.
Ja.
Und also dieses Moment, was man aus der Mystik kennt, aber auch aus der Scholastik, dass quasi die Unähnlichkeit
immer größer
ist in der Gottesrede als die Ähnlichkeit.
Mhm. Ja, aber das erübrigt ja jetzt in diesem Beispiel der Lehre von der Hölle, erübrigt doch nicht die Diskussion und auch den Streit darüber, wenn wir jetzt als christliche TheologInnen argumentieren, zu sagen, ja, aber Gott hat sich nach meiner Überzeugung verbindlich gezeigt in Jesus Christus. Und das lässt ganz viele Deutungsmöglichkeiten offen, das ist ungefragt. Genau. Aber jetzt zu fragen, ja gut, aber welche Vorstellung der Hölle und welche Vorstellung des ewigen Lebens ist denn eigentlich dieser Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus am nächsten? Wie darüber mal zu streiten und nicht einfach zu sagen, ja gut, wenn dir dein Bild der Hölle etwas bringt, weil dich das irgendwie beruhigt oder weil dich das abhebt vom Rest der Welt oder weil das dich quasi in diesem Leben schon belohnt, emotional belohnt für Entbehrungen, die du aufgrund deines Glaubens auf dich genommen hast, dann werde doch mit deiner Sicht der Hölle glücklich. Das wäre mir zu wenig, weißt du?
Nein, ich würde auch nicht sagen, dass solche Aussagen dann einen harten Wahrheitsanspruch haben. Aber ich finde es schon verständlich, dass jemand, der zum Beispiel ein Massaker in einem Bürgerkrieg erlebt hat, wo einfach um des Töten Willens getötet wird.
Ja.
Dass diese Person vielleicht ein ganz anderes Verhältnis dazu hat, dass Gott auch ein Richter sein kann.
Yeah.
Dass es eine Gerechtigkeit gibt, die auch diese Schlechte einholen wird. Als wir beide, die jetzt hier sitzen und auf den Pool runterschauen und eigentlich denken, dass es das Leben schon ganz gut mit uns gemeint hat. Das, finde ich, ist ja selbstverständlich, dass man das auch mitdenken muss.
Yeah.
Und da streiten wir ja dann nicht nur über eine Wahrheit, sondern auch über eine Perspektive vielleicht auf eine Wahrheit. Und eventuell liegt ja dann der Schluss gar nicht drin, dass wir jetzt sagen, okay, und jetzt setzen wir uns alle zusammen und dann wissen wir, wie es ist, sondern wir könnten eher sagen, wie tapsende Irre haben wir einfach alle irgendwie einen Teil davon erfasst.
Ja.
Und das Ganze ist aber größer und mehr.
Ja, aber jetzt gerade in dem Beispiel wäre es ja dann wieder spannend, in deinem Sinne auch zurückzufragen, warum ist dir denn diese Vorstellung der Hölle so wichtig?
Genau.
Und wenn dann jemand, der ein Massaker erlebt hat, sagt, ich kann nicht an einen Gott glauben, der das Unrecht einfach unter den Tisch wischt und dann quasi in einem Akt der eigentlich völligen Vereinnahmung irgendwie alle bei sich willkommen heißt und dann muss der Geschlachtete mit dem Schlechter quasi auf derselben Bank sitzen und so. Und dann ist das ja ein legitimes Anliegen, wo man auch sagen müsste, theologisch müsste man doch jetzt versuchen, das ist ja auch ein biblisches Anliegen, ganz abgesehen davon, viele Psalmen arbeiten sich ja genau daran ab, da müsste man doch jetzt sagen, es braucht doch eine Vorstellung der Ewigkeit, die eben nicht in dieser Plattenweise diese Ungerechtigkeiten einfach irgendwie ein.
Ich verstehe dich voll, aber für mich selbst wäre das jetzt nicht mal mehr eine theologische Frage. Also mit der Theologie kann ich an den Punkt kommen, wo ich erklären kann, warum ich das nicht auflösen kann, warum ich es nicht weiß.
Mhm.
Und jenseits dieses Punktes, den ich markieren kann, theologisch, bleibt für mich eigentlich nur noch so etwas wie das Gebet, wie Hingabe.
Mhm.
Also da ist nicht mehr die Frage, okay, wie können wir da ein Gottesbild zusammenbasteln, das jetzt alles aufnimmt, sondern da ist eher die Frage, wie können wir beide mit unseren jeweiligen Hintergründen diesen Satz sprechen, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Das ist für mich aber dann eine spirituelle, eine geistliche Frage und nicht eine theologische Denkaufgabe.
Ja, da, siehst du, da ist vielleicht auch...
Da bin ich halt der Pietist und du der Philosoph.
Ja, ich keine Ahnung. Aber da ist ein echter Unterschied, glaube ich. dass mir das dann wie zu wenig wäre oder dass ich vielleicht dann vielleicht den verstiegenen Anspruch oder die verstiegene Hoffnung habe, dass es doch irgendwie Erklärungen geben kann oder Konzeptionen geben kann, die das irgendwie befriedigend integrieren und dass das dann vorläufige Konzeptionen sind und dass die auch unter dieser Klammer stehen, ist mir völlig klar, aber ich habe eine Faszination für diese, weißt du, ich...
Ja, aber ich glaube, ich wage jetzt mal ein ganz schräges Bild. Ich glaube, das, was du suchst, ist quasi wie eine Beschreibungsmöglichkeit von Gott und Welt, die sensibel ist für das Ganze und das aufnimmt. Und das, was ich suche, ist eher Gott, der uns begegnen kann wie eine Seelsorgerin und mir in einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Situation sich selbst so vermitteln kann, dass ich damit weiterleben und weiterbeten kann.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist auch ein unterschiedliches Bedürfnis. Ich muss es nicht verstehen.
Ja, ja. Ja, das, ich meine, ich habe mich jetzt irgendwie 10, 15 Jahre lang zum Beispiel am Theodizee-Problem abgearbeitet und habe eine große Faszination für Konzeptionen, die dann versuchen, irgendwie das auch, ich sag jetzt nicht zu lösen, das wäre völlig überstiegen, aber die irgendwie wenigstens eine Spur verfolgen oder eine Schneise schlagen und sagen, ja, so kann man sich das aber schon denken, dass Gott eine Schöpfung hervorbringt, die in der Eigendynamiken herrschen, die dann auch Leid aus sich hervorbringen, ohne dass Gott dieses Leid von Anfang an gewollt oder geplant hat und so. Diese ganzen Überlegungen, das finde ich, dass ich, und das ist für mich auch hilfreich mit Gott, also auch für meinen Glauben dann hilfreich. Das ist jetzt nicht
oder
nur...
Das wäre jetzt ja meine Überheblichkeit und Arroganz, darauf zu antworten, dass ich sagen würde, ja, es ist schön, wenn dir der liebe Gott auf dem Weg hilft.
Mhm.
Und anderen hilft er anders.
Ja, und vielleicht stimmt das ja auch. Gell? Das,
naja, wir werden es in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr wissen, auch wenn noch so viele AARs laufen.
Ja, wir müssen zum Schluss kommen.
Ja, weil wir sollten unbedingt noch einen Kaffee trinken, bevor das nächste Panel losgeht. Und das genau ist schon sehr bald, Manu.
Ja, ihr Lieben, das war unsere Schaltung aus San Diego. Ein bisschen nerdig ist es zu und her gegangen, aber...
Wir sind auch ein bisschen müde.
Ja.
Und zwar gehen wir hier immer ganz früh ins Bett, das muss man echt sagen, also so verhältnismäßig im Vergleich zu Hause. Aber man ist auch einfach verdammt früh wach jeden Morgen.
Ja, ja, also die Zeitverschiebung schiebt mit fortgeschrittenem Alter immer weniger gut weg.
Hey, wir wünschen euch eine frohe, ermutigende und lichtvolle Adventszeit und wir hören uns wieder.
Genau, genau. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann, take care. Tschüss.
RevLab.